Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Wolfram Eilenberger. Da ist sie wieder, die Zeit für fromme Wünsche und gute Vorsätze, deren es bekanntlich viele gibt. Der eine will abnehmen, die andere weniger arbeiten, mehr Zeit mit der Familie verbringen und weniger auf Twitter. Endlich Finnisch lernen oder warum nicht einfach reich und berühmt werden? Aber mal ganz ehrlich, was wir als Menschen letztlich doch alle wollen und anstreben, möchte dies sein: Weisheit erlangen, weise sein. Keine ganz leichte Sache, vielmehr eine, die viel Übung, Einsicht und Erfahrung verlangt. Was also ist Weisheit und wie kommt man ihr am besten näher? Diese Fragen zu klären, darf ich heute ganz herzlich bei Sein und Streit begrüßen Kai Marschall. Er ist uns aus Taiwan zugeschaltet, wo er in Taipeh an der National Xinji University Philosophie lehrt. Seine Interessenschwerpunkte liegen in der asiatischen Philosophie, insbesondere deren Weisheitslehren und Praktiken. Schönen guten Tag, lieber Herr Marschall.
Guten Tag, Herr Eilenberger. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Marschall, wenn Sie mir ganz spontan einen Menschen nennen müssten, der für Sie heute Weisheit beispielhaft verkörpert, welcher Name, welche Person fiel Ihnen da ein?
Also da würde ich an die buddhistische Nonne Shi Zhaohui denken. Das ist eine Nonne, die ich für mein Buch interviewt habe und die hier in Taiwan eine große Rolle spielt und die eben nicht nur als Nonne, sozusagen als Buddhistin täglich in ihrem Kloster und in ihrer buddhistischen Universität mit den anderen Nonnen zusammen meditiert und die Sutren rezitiert, sondern die auch in die Gesellschaft hinausgeht, die zum Beispiel auch in Talkshows Politiker kritisiert und sich gerade für die Umweltbewegung, aber auch für den Tierschutz und sogar für die MeToo-Bewegung sehr stark eingesetzt hat. Ich denke, eine solche Person könnte man als weise bezeichnen.
Und inwiefern verkörpert gerade diese Person für Sie den Kern der Weisheit? Welche Eigenschaft sticht da heraus?
Einerseits hat sie durch diese tägliche Meditation und das 30, 40-jährige Engagement mit dem Buddhismus, mit buddhistischen Sutren natürlich sehr stark dieses Ideal der Lehre verkörpert. Denn die Lehre zu verkörpern heißt eben auch, dass man die eigenen Wünsche, die eigenen Begierden, dass man mit denen sinnvoll umgehen kann, dass man also vegetarisch ist, dass man sich selbst im Griff hat und dass man einen bestimmten Charakter ausgebildet hat. Und andererseits ist sie eben ja aktiv tätig. Also sie hat sozusagen die Vita Activa, die eben ja auch gerade bei Simon Weil eine so große Rolle spielt, nicht aufgegeben. Und sie kritisiert immer wieder eben die Buddhisten, die sich zurückziehen in die Klöster und nur noch sozusagen in bestimmten Sekten dann für ihr eigenes Innenleben arbeiten. Dieses soziale, aktive Engagement, das schätze ich sehr. Und ich denke, das ist eben, das zeigt mal wieder, dass sozusagen diese Zurücknahme und diese Distanzierung von der Gesellschaft, die ja doch für die Weisheit sehr, sehr wichtig ist, nicht notwendigerweise in einem Gegensatz steht zum aktiven Engagement.
Da sprechen Sie ja jetzt schon drei Punkte an, die man wesentlich mit Weisheit verbindet. Einmal das Ideal einer Lehre mit EE, dann eine Distanznahme, dann einer Form von Aktivität, die über das eigene Selbst hinausgeht und, wenn ich Sie richtig verstehe, auch eine Kultivierung von Achtsamkeit, die nicht nur das eigene Selbst betrifft. Was Sie aber auch natürlich gesagt haben jetzt in Ihrer Antwort ist, Sie haben einen Menschen aus dem asiatischen Kulturraum benannt. Und das ist ja eine zentrale Vermutung hier gerade im Westen, dass die Weisheit eigentlich im Osten liegt und im Osten zu finden wäre, was ja ein bisschen seltsam ist, nicht wahr? Weil Philosophie ja traditionell als westliche Praxis gilt und Philosophie ja nichts anderes heißt als Weisheitslehre. Wie kommt das, dass man die Weisheit heute mit dem Osten verbindet, wo sie doch eigentlich das Zentrum dessen ist, was wir unter Philosophie verstehen sollten?
Genau, also ich würde diese Trennung zwischen Ost und West auch gar nicht so gerne machen. Ich habe gerade kurz gezögert, weil Sie gefragt haben, ob ich einen lebenden weisen Menschen erwähnen könnte. Und ich hatte sofort gedacht an jemanden wie Simone Weil in Europa oder auch Iris Murdoch.
Ja.
Zwei Frauen, die oft auch als weise betrachtet werden, die in keiner Weise sozusagen sich aus dem Leben zurückgezogen haben, sondern auch aktiv waren. Und deswegen würde ich sagen, ist die Weisheit eine, oder die Suche nach Weisheit eine anthropologische Konstante und nicht wirklich kulturell auf einen Kontinent einzuschränken.
Und doch hat man doch das Gefühl, also im Lifestyle, auch in den Techniken der Weisheitserwerbung, dass der Osten da derzeit einen Vorsprung hat, dass man diese Techniken eher im Osten kultiviert und entwickelt findet.
Wir leben natürlich in einer sehr medial geprägten Welt, also die Kontinente, die Kulturen werden sich immer gleicher. Also wenn Sie dann zum Beispiel an Netflix oder eben die Edison-Glühbirne im Vintage-Look oder auch an ein Trekkingrad denken, das findet man sowohl im Osten wie im Westen. Also ein bestimmter Lifestyle hat sich verbreitet. Und dieser Lifestyle führt eben zu bestimmten kulturellen Entwicklungen oder bringt bestimmte kulturelle Motive auf und macht sie sichtbarer. Und ich denke, der amerikanische Kapitalismus in der Gegenwart befördert diese buddhistische Perspektive oder macht sie sehr stark sichtbar. Und es ist also irgendwie angesagt, Buddhismus, gerade in Nordamerika. Aber ich denke nicht, dass das notwendig ist. Und ich denke auch, dass man gerade, wenn man zurückgeht und sich die europäische Tradition genauer anschaut, dann wird man natürlich auch Meditation und Kontemplation als wichtige Motive finden.
Also Sie bezeichnen die Weisheit oder das Streben danach als eine Art anthropologische Konstante. Und um ein Ziel vernünftig anzustreben, ist es ja meistens gut zu wissen, worin das Ziel eigentlich besteht und wie man es begrifflich fasst. Und genau dabei scheint es ja in Bezug auf die Weisheit ein Problem zu geben. Sie scheint begrifflich nicht gut festzulegen und sie wird auch gerade von den Menschen, die selbst weise sind, oft so beschrieben, dass sie eben gar keinen beschreibbaren Kern hat. Woran liegt das?
Kulturübergreifend haben Menschen starke Assoziationen oder auch Intuitionen verbunden mit diesem Wort Weisheit. In allen Sprachen gibt es das Wort und als kulturelles Ideal gibt es das auch, denke ich, in allen Kulturen. Ein weiser Mensch, die Rede von einem weisen Menschen, die verbinden natürlich viele Menschen vor allem mit dem Alter. Ein Mensch, der viel erlebt hat, der in irgendeiner Weise es geschafft hat, eine innere Ruhe oder sogar eine Seelenruhe zu finden. Ich denke, das ist tatsächlich in allen Kulturen anzutreffen. Ich war überrascht, in diesem Sommer war ich in Deutschland, habe wieder mal gesehen, wie viele Menschen sich beschäftigen mit Zen-Meditation, mit Tai Chi, mit Kalligrafie und die Frage sozusagen nach diesen Gründen oder was ist denn nun eigentlich Weisheit, die spielt da gar keine große Rolle. Es ist erstmal eine Praxis, eine Weisheitspraxis, mit der man sich beschäftigt.
Diese Bestimmung einer Weisheitspraktik, eines Gehens, anstatt das Ziel genau bestimmen zu wollen, die spielt ja in Ihrem Denken über Weisheit und Ihren Publikationen eine große Rolle. In Ihrer jüngsten Publikation Weisheit, 9 Versuche, zusammen herausgegeben mit Michael Hampe, gibt es aber doch schon ganz verschiedene Bestimmungen dessen, was Weisheit sein könnte. Ich fasse mal zusammen, was ich dort gelesen habe. Einmal könnte Weisheit ganz im sokratischen Sinne Nichtwissen sein, dass man sich darüber klar wird, was man alles noch nicht weiß und erkannt hat. Eine zweite Form von Weisheit könnte vielleicht stoisch darin bestehen, sich auf das einzustellen, proaktiv, was sich nicht vermeiden lässt. Schmerz, Tod, Verlust. Und eine dritte, und das ist etwas, was Sie in einem Artikel in diesem Buch besonders hervorheben, wäre Weisheit als, ich zitiere, sich in der Kunst des geglückten Augenblicks zu üben. Wenn ich jetzt mal versuche zusammenzufassen, Weisheit einerseits als Nichtwissen, andererseits als eine proaktive Einstellung auf das Unvermeidliche und drittens als eine Kunst des geglückten Augenblicks, da könnte man doch sagen, die drei haben so viel miteinander überhaupt nicht zu tun.
In der Tat. Also Sokrates würde wahrscheinlich denken, indem wir uns darüber Gedanken machen, was ist denn nun eigentlich Weisheit, dass wir dann zu weiseren Menschen werden. Aber unser Buch hatte eben gerade von Anfang an den Akzent anders gesetzt. Also es geht darum, erstmal deskriptiv zu erfassen, was gibt es da eigentlich für Erfahrungen, die von Menschen, die verbunden werden mit der Idee der Weisheit? Und deswegen haben wir diese 9 Autorinnen und Autoren gewonnen, die in ihren 9 Versuchen erstmal versucht haben, darzustellen, was die Weisheit für sie ist oder eine bestimmte Erfahrung zu beschreiben, die als weise beschrieben wird. Und es geht auch oft auch über die Worte hinaus. Also wir sprechen jetzt über das Radio, digital vermittelt, über die Kontinente hinweg, über die Weisheit. Aber vielleicht spielt das Sprechen über die Weisheit in diesen Praktiken gar nicht so eine große Rolle. Also wenn Sie denken an die Meditation, da geht es oft eben gerade nicht darum, zu sprechen oder eine bestimmte Erfahrung in Begriffen auszudrücken. Also Gerd Skobel in unserem Buch hat direkt gesagt, man kann die Erfahrung der Meditation, also das Ziel der Meditation, was er nennt ein non-duales Bewusstsein, man kann das nicht in Worten fassen.
Das ist doch unglaublich interessant, gerade wenn man die Praxis der Philosophie als eine Praxis des Sprechens wahrnimmt, dass es da eine Sperrigkeit hinsichtlich der Worte gibt. Es ist ja auch so, vielleicht korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe, die Weisheitslehren, die werden ja klassischerweise nicht zu einem System oder zu einer Theorie ausgebildet. Da wird auch nicht sehr viel argumentiert. Man könnte sagen, das Genre der Weisheitslehre ist eher die Sentenz oder der Wink, also etwas, wo man sagt, versuch's mal so, aber nicht etwas, was wie ein Argument aussieht und sich schon gar nicht zu einer Theorie verfestigt.
Das ist sicherlich sehr richtig und gerade Michael Hampe vertritt diese Position. Und bei Gerd Skobel, der über den Zen-Buddhismus schreibt, da spielt das auch eine große Rolle, dass es da eigentlich keine Theorien geben kann. Andererseits könnte man auch nachschieben, dass es im Buddhismus durchaus auch theoretische Versuche gegeben hat. Also diese Idee, dass es da gar keine Argumente in Ostasien gegeben hat, die ist nicht ganz richtig. Also gerade wenn man sich jemanden anschaut, wie der Nagarjuna, also im Madhyamaka-Buddhismus oder auch im Tibet, da gibt es also sehr komplexe scholastische Gedankengebäude, die auch Argumente haben. Aber sozusagen diese Argumente sind dann da, werden formuliert, aber in der konkreten Praxis geht es dann um etwas anderes. Also auch Nagarjuna hat dann gesagt, diese Argumente führen nur an einen bestimmten Punkt. Letztlich muss der Übende oder die Übende dann aber die Erfahrung selbst machen in der Meditation. Also diese Spannung zwischen begrifflichem Wettstreit oder der Argumentation auf der einen Seite und der Meditation auf der anderen Seite, die ist ganz, ganz wichtig für, auch für die indische Philosophie. Gerd Skobe schreibt über die Koans und da gibt es ein, also es gibt ja alle möglichen Koans. Es geht darum, um über einen Koan zu meditieren. Der berühmteste Koan ist das Klatschen mit der einen Hand. Also eine ganz paradoxe Formulierung. Wie soll das gehen? Wie kann man mit einer Hand klatschen? Oder ein anderer Koan, den ich sehr mag, persönlich sehr mag, ist der Koan über einen Streit zwischen zwei Mönchen. Diese beiden Mönche streiten sich darüber, ob sich die Fahne, die Klosterfahne, nun im Wind bewegt hat oder nicht. Oder genauer gesagt, was hat sich da eigentlich bewegt? Diese Fahne hat sich offenbar, es gab da eine Bewegung in der Fahne und der eine Mönch behauptet, es war die Fahne, die sich bewegt hat und der andere Mönch sagt, nein, es war der Wind, der sich bewegt hat. So war ein argumentativer Wettstreit und die verhaken sich so lange, bis dann endlich der Meister kommen muss und sie darauf hinweisen muss, dass sie beide Unrecht haben. In Wirklichkeit haben sich weder die Fahne noch der Wind bewegt. Einzig und allein ihr Bewusstsein hat sich bewegt. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, weil sie eben sozusagen beispielhaft zeigt, diesen buddhistischen Gedanken der Leere. Also die beiden Mönche, sie haben sich noch verhakt in einem Dualismus. Sie glauben noch, dass Fahne und Wind zwei getrennte Phänomene sind. Und der Meister muss sie dann darüber aufklären, dass es das nicht gibt. Also dass eben dem Buddhismus zufolge alle Phänomene ohne ein Wesen sind, ohne eine Eigennatur sind. Muss man sich das so denken, dass Fahne und Wind und auch ich selbst als Beobachter in einem einzigen kausalen Geflecht sich befinden. Und deswegen, sobald man das schafft, sozusagen die Leere aller Erscheinungen, aller Phänomene zu durchschauen, dann wird sich auch das eigene Bewusstsein beruhigen.
Und könnte man das auch so verstehen, dass man den Verstand, indem man ihm Aufgaben stellt, im Sinne eines paradoxen Koans, so weit an seine Grenze treibt, dass er irgendwann aufgibt und sieht, dass das mit argumentativen, mit diskursiven Mitteln nicht zu lösen ist und sich also erst dann der Weg in die Weisheit öffnet, wenn man eingesehen hat, dass das Argumentieren und Rechtfertigen nicht der Weg dorthin sein kann?
Ja, genau. Gerade in der indischen Philosophie ist die vernünftige Auseinandersetzung mit Argumenten sehr wichtig, in der chinesischen Philosophie etwas weniger. Aber Verstand letztlich oder Vernunft, die vernünftige Auseinandersetzung mit Argumenten ist nur ein Mittel zu einem anderen Zweck, einem höheren Zweck. Ja. Der höhere Zweck besteht in einer direkten, unmittelbaren Einsicht.
Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Tätigkeit des Philosophierens, insbesondere wie sie modern verstanden wird und wie sie heute an Universitäten gelehrt wird, verstanden wird, dann kann man sagen, da geht es doch um gar nichts anderes als um Argumentieren, Argumente wägen, nach ihrer Gültigkeit und Rechtfertigbarkeit einzuschätzen. Insofern würde man paradox formulieren können, das, was heute als Philosophie, als Streben nach Weisheit gelehrt wird an Universitäten, hat mit dem, was Sie als ein Streben von Weisheit ansehen, ganz wenig zu tun. Es ist sogar das gegenteilige Bestreben.
Ich gebe zu, dass es wenig zu tun hat, dass diese beiden Unternehmungen recht unterschiedlich sind, aber dass es da eine enorme Spannung gibt zwischen akademischen Philosophieren und sozusagen dem Philosophieren, was wir in unserem Land beschreiben. Aber ich würde nicht sagen, dass es da überhaupt keine Verbindung gibt. Also weil natürlich in unserer eigenen Tradition, wenn man denke nur an Nietzsche oder an Kierkegaard oder an Sartre oder eben auch an Simone Weil, dann sieht man natürlich, dass auch in unserer eigenen Philosophie auch immer andere philosophische Stimmen vorhanden waren und die eben weniger das Argument in den Vordergrund gerückt haben, sondern eben auch andere Ausdrucksformen, Gedichte oder eben Tagebücher oder Beschreibungen bestimmter Erfahrungen. Die Beschäftigung mit Weisheit rutscht leicht ab in die Esoterik oder in eine Art von Geheimwissen. Und unser Band war ein Versuch, dagegen anzugehen und sozusagen zu betonen, dass die Weisheit etwas durchaus auch etwas Vernünftiges sein kann, etwas sehr Säkulares und etwas Öffentliches, Nüchternes, was uns allen etwas helfen kann, gerade in einer Krisensituation wie der Pandemie.
Würden Sie denn sagen, dass gerade in einer Situation wie jetzt dieser pandemischen, wo viele Leute sich mit Nichtwissen quälen, wo viele Leute es schwer haben, sich auf das einzustellen, was der Fall ist, und wo viele Leute vielleicht es auch schwer haben, sich auf den Augenblick als einen geglückten Augenblick zu konzentrieren, Weisheit eine Form der nicht nur persönlichen, sondern auch der politischen Entspannung wäre?
Eine Schwierigkeit, die ich bei vielen Menschen beobachte, ist ja sozusagen die Erfassung dieser komplexen Wirklichkeit, dass eben allein der Umstand, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht einfach als Autoritäten aufschwingen, sondern immer wieder jeden Tag andere Positionen formulieren und dass sich eben auch Wissenschaftler untereinander widersprechen können. Das verwirrt ja viele Menschen. Und die traditionellen Autoritäten wie die Kirchen sind eben auch nicht mehr in der Lage, da viel Vorbildfunktion oder Vorbild zu geben, sodass eben Menschen im Grunde doch dann auf sich zurückfallen. Und da ist dann oft Panik. Wenn die Menschen in der Lage wären, etwas ruhiger zu werden, und sozusagen gefasster auf diese Krise zu reagieren, dann denke ich, wären sie auch in der Lage, die Komplexität der Situation besser zu verstehen und eine bessere Antwort zu finden.
Also wie man diese Gelassenheit erlangt, dazu haben Sie ja eigentlich einige Vorschläge gemacht, insbesondere mit Hilfe eines Terminus, den Sie Weisheitspraktiken nennen. Und der läuft daraus hinaus, dass Weisheit etwas ist, was täglich leiblich in besonderen Übungen einzustudieren wäre. Dass sich Weisheit also nicht etwas ist, was sich einfach einstellt und vielleicht auch nicht etwas ist, was man sich nur herbeivernünfteln kann, sondern es muss leiblich in Wiederholungen eingeübt werden. Die Weisheitspraktik als ein tägliches Einstudieren von Lehre. Könnte man das so sagen?
Genau so, ja. Von Lehre oder auch ein anderer Ausdruck, der oft fällt im Kontext ostasiatischer Tradition, ist die Idee der Spontaneität. Dass auch Spontaneität geübt sein muss. Also Spontaneität und Expressivität sind natürlich Werte, an denen wir auch im Westen sehr stark hängen. Aber in Ostasien kommt dann immer die Idee dazu, dass das geübt werden muss. Also man kann nicht einfach spontan sein. Man kann sich nicht einfach so ausdrücken, wie man ist jetzt aus dem Augenblick heraus, sondern man muss das üben. Bei dem Tai Chi, das viele Menschen ja im Park machen, oder auch eben bei dem Schreiben mit dem Pinsel, der Kalligrafie, geht es darum, ganz einfache Bewegungen immer wieder zu wiederholen, bis sie sich tatsächlich in den eigenen Körper, in den eigenen Leib eingeschrieben haben.
Sie hören Sein und Streit, Deutschlandfunk Kultur, im Gespräch mit Kai Marschall über Wege zur Weisheit. Herr Marschall, wir sprachen zuletzt über Weisheit als etwas, das man nicht verkündet oder erlernt, sondern etwas, das man täglich einübt, mit dem man sich Schritt um Schritt vertraut macht. Fast wie bei einem Sportler oder Künstler, nur dass es hier nicht ein Ball oder ein Instrument ist, das es zu meistern gilt, sondern den eigenen Leib und dessen Wahrnehmungen. Leib hier verstanden als Einheit aus Geist und Körper?
Ja, ich denke, also gerade bei der Kunst des Tai Chi, die wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer auch kennen oder wenigstens schon mal gesehen haben, geht es darum, den eigenen Körper zu transformieren. Auf diese Weise Ruhe des Herzens zu finden, wie es im Chinesischen heißt. Das Tai Chi wird oft auch als eine Kampfkunst beschrieben, aber letztlich geht es natürlich nicht um einen Kampf, es geht nicht um Wettbewerb, sondern auch wenn man in einer Partnerübung zu zweit Tai Chi übt, geht es um die Balance zwischen beiden. Es geht darum, eine Balance zu finden, wie es dann oft heißt, zwischen Yin und Yang und in irgendeiner Weise harmonisch mit dem Partner, der Partnerin zu koexistieren.
Da gibt es also ein Ideal eines Gleichgewichts, aber natürlich auch erstmal eine Zurückweisung von etwas, das im westlichen Denken sehr stark verankert ist, nämlich die Trennung von Geist und Körper. Diese Wiederholungspraktiken zielen ja auch darauf ab, diese mutmaßliche Trennung zu überwinden oder als scheinbar erfahrbar werden zu lassen.
Ich denke ja, aber wahrscheinlich gab es so einen Dualismus gab es in Ostasien überhaupt nicht und war als philosophische Position auch gar nicht vorstellbar. Es gab natürlich auch in Ostasien die Erfahrung von bestimmten Unterschieden zwischen mentalen Phänomenen und körperlichen Phänomenen. Und in der Tat hebt das Tai Chi dann eben die Harmonie der beiden Faktoren immer wieder hervor. Genauso wie auch im Buddhismus die Rede davon ist, dass der Geist und der Körper aufs Engste zusammenhängen. Also geistige Zustände und körperliche Zustände sind zwei Facetten derselben Medaille.
Als Beispiele für Weisheitspraktiken nennen Sie in Ihrem Buch oder werden genannt zum Beispiel Tai Chi, die Meditation, aber auch das Wiederholen von Schriftzeichen und die Kalligrafie. Wenn man da ein einendes Motiv isolieren wollte, könnte man sagen, es geht um Wiederholung. Es geht um eine immerwährende Wiederholung von etwas scheinbar Gleichen. Wir kennen das ja vielleicht von der Sprache. Wenn wir ein einziges Wort ständig wiederholen, dann stellt sich etwas ein, was ganz besonders ist. Dieses Wort verliert seine Bedeutung. Kann man diese Wiederholungstechniken der Weisheitspraktik so deuten, dass es darum geht, etwas, was sinnvoll und bewusst erscheint, in eine Art von Sinnlosigkeit und Leere zu überführen?
Ja, diese Erfahrung des Wiederholens von einem einzigen Wort, die spielt sicherlich auch gerade bei der Rezitation von Sutren eine große Rolle. Die Leere drückt sich in gewisser Weise unmittelbar in dieser Tatsache aus. Es geht darum, die eigene Subjektivität zu öffnen. Also wir leben ja doch gerade in der Moderne, in der globalen Moderne, alle irgendwie verpanzert in unserem eigenen Subjekt. Und auch gerade das Internet befördert ja eigentlich diese Verpanzerung. Wir lagern immer mehr körperliche Funktionen aus, kochen nicht mehr, sondern schauen dann auf YouTube Kochvideos zum Beispiel. Oder wenn Sie daran denken, Büroangestellte, die den ganzen Tag sitzen und dann irgendwie am Wochenende dann für einen Marathon trainieren. Das ist ja das Ungesündeste, was man überhaupt machen kann. Die moderne Lebensform führt dazu, dass wir unseren Körper immer weniger spüren und immer mehr körperliche Funktionen auslagern. Und das hat natürlich auch Vorteile, aber hat auch große Nachteile. Und diese Erfahrung der Einheit von Selbst und Welt, Die ist sich in der Tat in der ostasiatischen Philosophie sehr wichtig. Und man kann natürlich auch sagen, dass so ähnliche Erfahrungen umkreisen auch Dichter in Europa. Also wenn man denkt zum Beispiel so eine Zeile von Stefan George, horch, was die dumpfe Erde spricht, du frei wie Vogel oder Fisch, worin du hängst, du weißt es nicht. So etwas, oder Celan über die Flüsse nördlich der Zukunft, da geht es ja auch irgendwie um eine direkte Verschmelzung oder eine geheimnisvolle Solidarität zwischen Ich und Du, zwischen Ich und Welt. Also ähnliche Zustände gibt es sicherlich auch in der europäischen Literatur, aber in Ostasien gibt es sozusagen ganz konkrete Praktiken. Oder diese Idee der Praxis ist viel stärker systematisiert worden als in Europa.
Und eine leicht widersprüchlich scheinende Eigenschaft dieser Praktiken besteht ja darin, dass man zielvoll einen Zustand herbeiführen will, nämlich diesen Zustand der Leere, ohne dabei zielvoll diesen Zustand wirklich erreichen zu wollen. Ich würde das so ausdrücken, dass da ein Ich etwas wollen soll, und zwar, dass dieses Ich nichts mehr will, sondern dass man nur noch reine Tätigkeit ist. Man hat es doch immer sehr schwer, dieses Paradox eigentlich zu verstehen. Es lässt sich verstandesmäßig gar nicht lösen.
Wenn man das 100 Mal gehört hat, hört es irgendwie auch banal an. Also es geht dann letztlich darum, tatsächlich einzutauchen in diese Praktiken und einfach mal anzufangen. Man kann natürlich versuchen, Gründe zu formulieren, warum Sie jetzt mit Tai Chi anfangen sollten. Aber der Beitragende in unserem Band, also Christian Unverzagt, weist auch darauf hin, der macht das seit über 30 Jahren, Tai Chi, der weist auch darauf hin, dass es letztlich nicht um Gründe geht. Man sollte das Ganze, diese Praxis nicht mit Gründen überfrachten, sondern einfach mal anfangen. Ich habe in meinem Beitrag dann das Beispiel der Malen nach Zahlen gebracht. Das gibt es ja auch bei uns. Also Kinder und Erwachsene machen das ja auch zur Beruhigung,
Ist sehr
sozusagen zur
populär
Erinnerung.
mittlerweile sogar, ja.
Ja, genau. Ich glaube, aus England kommt Malen nach Zahlen. Das ist ja auch ein sehr schönes Hobby. In Ostasien wird dann stärker auf den, vielleicht sollte ich sagen, spirituellen Aspekt oder philosophisch-religiösen Aspekt abgehoben, dass eben auch so etwas wie Malen nach Zahlen einen verändern kann. Und das Malen nach Zahlen ist natürlich als relativ banal im Vergleich zur chinesischen Kalligraphie, weil in der chinesischen Kalligraphie die ganzen Linien gar nicht da sind. Es gibt ja nur noch das weiße Blatt und die ganzen Linien, an denen man sich dann beim Malen nach Zahlen entlanghangeln muss, dieses Netz aus Flächen, das ist verinnerlicht im eigenen Geiste. Also man hat die ganzen Schriftzeichen auswendig gelernt und versucht sie dann in einer harmonischen Bewegung auf das Papier zu schreiben.
Aber es geht ja bei all diesen Techniken um eine Art von Sammlung, von Aufmerksamkeitsfokussierung auf etwas, was sich relativ klar gegliedert wiederholen lässt. Ist denn das das Zentrum, dass die Wiederholung als eine rituelle Wiederholung eines Bewegungsablaufes, welcher Art auch immer, der Weg zu dieser angestrebten Lehre sein kann?
Ich denke, ja, das sind oft sehr einfache Bewegungen. Man braucht viel Geduld, gerade bei dem Tai Chi. Also ich habe mal Tai Chi versucht, ich habe zu wenig Geduld dafür, aber es gibt Menschen, die wirklich daran aufgehen und das dann auch 20 oder 30 Jahre lang machen. Genauso wie Menschen eben auch Zen-Meditation machen, in Deutschland auch sehr populär, die dann stundenlang einfach nur da sitzen und überhaupt nichts machen. Das ist ja auch ein Prozess, der kein Ziel hat erstmal und man darf auch nicht nach einem Ziel streben. Man sitzt einfach nur da und setzt sich sozusagen der eigenen Selbstlichkeit aus. Das ist ja auch eine Wiederholung. Und in der Tat, also die Wiederholung zeigt uns da etwas über uns selbst.
Und es gibt ja noch, wie mir scheint, ein zweites Paradox in diesen Weisheitspraktiken, nämlich, dass man so beschreiben könnte, es geht darum, sich auf das eigene Selbst erstmal zu konzentrieren, beispielsweise in der Meditation, wie man atmet, wie die Luft durch ein Nasenloch geht, aber nicht mit dem Ziel, sich selbst zu erkennen, sondern mit dem Ziel, gar nicht mehr über das Selbst nachdenken zu müssen, weil es sich in dieser Praktik als Erkenntnisobjekt auflöst. Also paradox formuliert, erkenne dich selbst, um zu erkennen, dass da kein Selbst ist.
In der Tat, ja. Ist natürlich auch oft kritisiert worden, gerade von linken Denkern, also wie Zizek oder auch Arthur Koestler, die daran einen Totalitarismus sehen oder eine autoritäre Unterjochung des Selbst. Aber ich denke, das wird der Sache nicht gerecht, diese Kritik. Die Praktiken, die wir auch mehr heutzutage mit der Demokratie oder auch mit der modernen Lebensform verbinden, die können ja weiter existieren. Also auch gerade auch die buddhistische Nonne, die ich da interviewt habe für unseren Band, Zhizhahui, weist darauf hin, also das gibt eine gewisse Spannung, aber es ist keine unüberwindbare Spannung zwischen asiatischen Übungspraktiken und der modernen Demokratie. Also das ist durchaus zusammenzudenken.
Aber da sind wir jetzt an einem spannenden Punkt, weil oft in einer westlichen Aneignung dieser Weisheitslehren der Satz fällt, das mache ich für mich, da bin ich ganz bei mir, da kann ich die Welt vergessen. Und wenn ich Ihre Impulse
Ja.
richtig verstehe, geht es genau um das Gegenteil bei diesen Techniken, nämlich darum, sich zu öffnen, bei der Welt zu sein und gerade nicht sich einzukapseln in ein mutmaßlich beruhigtes Innenleben.
Ja, also da, dass es Missverständnisse und falsche Anverwandlungen gibt, das ironisieren wir ein bisschen in unserem Band. Also wir haben da ja auch einen Kettenbrief über Weisheit und diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieses Kettenbriefes, die zeigen auch in ihrem ganz konkreten Leben, dass es natürlich alle möglichen Missverständnisse gibt. Also die Meditation, die dann Teil der globalen Beratungsindustrie wird oder dass man bei Google dann eben mal schnell 30 Minuten meditiert, um noch effizienter zu funktionieren. Das sind natürlich Missverständnisse. Es wird der Idee selbst nicht gerecht, dass man das also eins verdinglichen kann. Aber das ist natürlich ein Problem, mit dem alle modernen Menschen auch in Ostasien zu tun haben und zu kämpfen haben. Das Problem der Verdinglichung und dass kapitalistische Zusammenhänge alle möglichen Erfahrungen umdeuten. Und ich weiß nicht, ob die Meditation selbst da sozusagen ein Allheilmittel sein kann, sicher, also wahrscheinlich nicht. Und auch die buddhistische Nonne Shijiahui, die in unserem Band auftaucht, ist da relativ skeptisch. Also man kann mit diesen Praktiken sozusagen nicht den globalen Kapitalismus überwinden. Dafür braucht es Arbeitnehmerrechte, dafür braucht es Gewerkschaften. Aber diese Praktiken können doch in irgendeiner Weise vielleicht auch nur
ein Fundament legen dafür.
Ja, oder einen positiven Einfluss ausüben auf unsere Lebensform und vielleicht zur allgemeinen Aufklärung beitragen.
Herr Marschall, wo ich Sie gerade so am Mikrofon habe, das hat mich immer beschäftigt. Der Weg spielt eine Rolle und der Weg ist das eigentlich Entscheidende. Und dieser Weg ist ein kontinuierlich zu beschreitender, jeden Tag zu gehender. Und andererseits gibt es dann den Moment des Durchbruchs, der Erleuchtung, in dem der Schleier durchbrochen wird. Thetisch formuliert, es gibt eine gewisse Spannung zwischen dieser Idee einer kontinuierlichen Annäherung und dem eines ganz plötzlichen disruptiven Durchbruches in den Weisheitserfahrungen. Wie würden Sie das beschreiben?
Ich kann es sozusagen aus einer philosophisch-historischen Perspektive beschreiben, dass es da gerade im Buddhismus sehr unterschiedliche Schulen gegeben hat. Also Schulen, die stärker auf diesen Durchbruch setzen, gerade im Zen-Buddhismus, und andere Schulen, die stärker als graduelle Moment hervorheben, die also denken, dass man tatsächlich dann über Jahre hinweg Sutren lesen muss und sich üben muss in der Kontemplation bestimmter mentaler Bilder und dann am Ende vielleicht einmal dieser Durchbruch erfolgt. Aus der eigenen Erfahrung kann ich nur sagen, dass ich diesen Durchbruch noch nicht erlebt habe. Wie genau man diesen Durchbruch beschreiben soll, ob das ein religiöses Phänomen ist oder ob das man sozusagen noch überhaupt philosophisch zu beschreiben ist, ob das phänomenologisch Sinn macht, das weiß ich nicht, aber ich kenne genügend Menschen in meinem Umfeld, die daran glauben und auch in ihrem Leben unglaubliche Energien auf die Erreichung dieses Zustandes verwenden. Vielleicht sind Sie enttäuscht über diese Antwort. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich denke, es ist schwierig, in der Kürze da eine sehr gute Antwort zu geben.
Na, ich würde es jetzt erstmal so deuten, dass Ihnen erstmal der Weg der täglichen Weisheitspraktik genug ist und genug Reichtümer und Bereicherungen bereithält. Ja. Das würde mich auch auf eine der letzten Fragen führen. Sie sind ja als junger Mensch selbst aus Niedersachsen in den Osten aufgebrochen, nach China, weil es Ihnen ganz als etwas anderes, als etwas Neues, auch Versprechensreiches schien. Hat sich denn dieser Weg nach Osten, den Sie biografisch selbst gegangen sind, hat sich dieses Versprechen, dass die Weisheit im Osten liegt, für Sie biografisch erfüllt? Würden Sie sagen, das war die richtige Richtung?
Ja, ich lebe in vieler Hinsicht das Leben, das ich mit 20 führen wollte. Und also als europäischer Mensch in Ostasien gibt es natürlich immer wieder Erfahrungen von Frustration und von Ärger und von Unverständnis, aber alles in allem habe ich den Eindruck, dass ich ein mir passendes Leben führe. Ich kann natürlich verstehen, dass andere Menschen dieses Leben nicht so führen wollten. Das ist in irgendeiner Weise eine sehr individuelle Vorstellung. Für mich ja, ist es weiterhin die richtige Wahl.
Nun leben Sie ja in Taiwan, in Taipeh. Das ist politisch derzeit eine besonders angespannte Lage aufgrund der Spannung zwischen China und Taiwan. Würden Sie denn sagen oder haben Sie das Gefühl, dass eine tiefe Verankerung von Weisheitspraktiken gerade auch in dieser politisch angespannten Lage einen positiven Wert hat, dass die Menschen aufgrund von Weisheitspraktiken entspannter mit dieser Bedrohung in ihrem Land umgehen?
Im Alltag vielleicht, ja, also bei einzelnen Menschen. Also diese Bedrohung ist Taiwan ist natürlich nicht von gestern, die gibt es seit 60, 70 Jahren und die Menschen haben sich in vieler Hinsicht daran gewöhnt. Ich könnte natürlich sagen, dass also bestimmte Leiterfahrungen oder auch bestimmte Konflikte mit der Modernisierung, mit dem Kapitalismus heute vielleicht in gewisser Weise abgefedert werden durch solche Praktiken. Das, denke ich, ist der Fall.
Zum Abschluss noch, wo wir ja alle gerade hier in Deutschland wieder in einer sehr angespannten Situation sind. Sie sprachen davon, es ist schon mal hilfreich, sich vielleicht auch ohne Gründe und ohne Theorie auf den Weg der Weisheit zu begeben. Was wäre denn Ihr Wink für die Hörerinnen und Hörer dieses Programms? Was sind denn tägliche Dinge, die Sie empfehlen würden, um diese Erfahrung und diesen Weg für sich spürbar werden zu lassen?
Also ich denke, so etwas wie gerade das erwähnte Malen nach Zahlen ist etwas sehr, sehr Gutes eigentlich. Es gibt ja sehr schöne Bücher, die man sich kaufen kann, an denen man sich sozusagen beschäftigen kann. Und das führt vielleicht über dann zur Kalligrafie. Es gibt ja auch sozusagen Kalligrafie für Anfänger und Anfängerinnen das einfache Malen mit dem Pinsel, aber auch das Zeichnen. Das ist sicherlich etwas sehr Beruhigendes. Aber genauso kann ich mir vorstellen, dass natürlich auch Spaziergänge, bei denen man sich zum Beispiel ein Gedicht vorsagt, ein Gedicht, das man auswendig gelernt hat, und sei es nun von Celan oder Stefan George oder von Nietzsche, dass das in vieler Hinsicht beruhigend sein kann. Ich habe einen Freund hier in Taipei, der beim Jogging immer das Diamant-Sutra rezitiert auf Sanskrit. Ich denke, das hat für ihn einen sehr positiven Effekt.
Na, das sind doch ganz handfeste Winke, die wir mitnehmen und erste Schritte auf dem Weg zu einer Weisheit, die wir uns alle wünschen. Herzlichen Dank, Kai Marschall, für Ihr Gespräch aus Taipei.
Vielen Dank, ja. Es hat mich sehr gefreut, bei Ihnen sein zu dürfen.
Und wer sich noch weiter auf den Weg zur Weisheit begeben will, dem sei an dieser Stelle noch einmal Kai Marschalls neuestes Buch Weisheit – 9 Versuche empfohlen. Erschienen ist es bei Matthes und Seitz Berlin.